You'll never feel happy.
Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
Uncle Bobcast.
Never feel happy.
Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
Bevor wir jetzt hier in die Episodenummer, dir liegt die Zahl sicherlich schon auf den Lippen. Ich weiß es nämlich nicht. Irgendwas mit 92.
Könnt ihr dazu beitragen?
Ja, sag mal, welche 93. Nummer haben wir?
293.
293. Wie war deine Nacht?
Die war ganz gut. Also ich habe nichts davon mitbekommen. Da gehe ich immer davon aus, dann war sie gut.
Ja. Ich hatte nämlich letzte Nacht, ich hatte eine dieser Nächte, das habe ich so einmal im Jahr, wo ich nicht schlafe. Ich bin nachts um 3 wach geworden und das war's.
Kopfkino?
Dann bin ich, auch natürlich dann irgendwann aus Langeweile, aber der ursprüngliche Grund war, weiß ich nicht, irgendwie was Komisches gegessen, glaube ich, und dazu so ein bisschen Unruhe und ich bin dann nochmal um 6 morgens bin ich nochmal ganz kurz weggedämmert, weil ich es irgendwie nicht geschafft habe, dann aufzustehen. Aber ich habe die ganze Nacht Podcasts gehört. Und bin dafür aber erstaunlich fit, dank einer kalten Dusche heute Morgen.
Ah, sehr gut, sehr gut. Wir kommen ja in dieses Alter, wo man nicht mehr zu spät was essen sollte, glaube ich. Also ich merke das tatsächlich, dass wenn ich, weiß ich nicht, so einen Quatsch mache und um 23 Uhr nochmal mir unterwegs eine Curry hole oder irgendwie sowas, dass ich dann echt eine Scheißnacht habe. Also gerade auch, wenn man Fleisch isst oder sowas, das ist, was ich mit 17 alles nicht bemerkt habe und was mir völlig egal war, ist mittlerweile, also auch jedes Glas Wein oder Alkohol am Abend zu viel. Wir hatten vor einer Woche, Weihnachtsfeier mit der Agentur. Wir waren direkt bei dir. Ich war auf dem schönen Weihnachtsmarkt.
Das kommt noch, hast du gar nichts erzählt. Ich dachte, die habt das jetzt am Freitag erst.
Letzten Donnerstag hatten wir die. Da waren wir auf dem ARW-Weihnachtsmarkt, der ganz hübsch ist. Und danach waren wir da in dem Roof Club, direkt an der Oberbaumbrücke. Sehr hübsch, sehr schön. Ich würde sagen, über den Abend von 18 bis 12 Uhr eine Flasche Wein getrunken. Ich habe zuerst mit Weißwein begonnen und später zum Essen auf Rotwein geswitcht und Wasser dazu getrunken. Aber du glaubst ja nicht, was ich für einen Schädel am Freitag hatte. Also es war einfach, das ging doch alles früher mal besser, oder?
Ja, wobei das, da habe ich das Gefühl, das kann auch schnell von der Tagesform abhängig sein und natürlich auch von der Art des Getränks. Also das ist so.
Ja, ich glaube, der Tagesform trifft es ganz gut. Es wird an allem liegen, aber eigentlich, ich war nicht, also betrunken sowieso nicht, ich war vielleicht ein bisschen angeschäkert. Naja.
Also in anderen Worten, normal fahrtüchtig.
Also ja, ich hätte den Taxifahrer ablösen können. Ja, dafür war die Strecke zu weit. Oh Gott.
Mir ist das übrigens mal aufgefallen. Also jetzt nicht, weil ich gerne betrunken Auto fahre, aber was bei mir im Prinzip als wie soll ich es nennen, als Innenstädter sowieso diese Situation stellt sich mir nie, dass ich in diese Versuchung überhaupt käme oder in diese Überlegung. Aber mir ist mal aufgefallen, dass in Berlin, es gibt ja im Prinzip hier kaum Blitzer. Na, also sowas wie stationäre Blitzer, also ein paar Ampelblitzer, aber genau. So wie du das halt auf dem Land oder in ländlicheren Regionen hast oder auch in kleineren Städten, dass da ständig irgendwelche Geschwindigkeitskontrollen stattfinden, ist im Prinzip, ist nicht. Aber ist auch jetzt nicht so richtig die Notwendigkeit, weil du bist ja sowieso nur am Kriechen. Also schnell fahren kann man ja meistens gar nicht. Und auch ansonsten, die Wahrscheinlichkeit, dass du in Berlin als Autofahrer angehalten wirst und mal in so eine Verkehrskontrolle so mit Pusten oder mit, das geht gegen null.
Ja, und ich möchte es erweitern, selbst hier so Knöllchenschreiber, die gibt's auch anscheinend nicht mehr. Also wir haben ja, sind umgezogen mit der Agentur und sind da in einer Parkraumbewirtschaftung und ich habe eine App und ich vergesse regelmäßig diese App zu benutzen. Und ich habe dieses Jahr wirklich kein einziges Knöllchen bekommen, gar nichts. Und der Wagen stand mindestens dieselbe Zeit, die ich bezahlt habe, auch unbezahlt da. Also es scheint, was heißt es scheint, überall fehlt Personal.
Ja, das ist auch meine Theorie. Also ich glaube, dass die im, also im Sommer sind die ein bisschen eifriger als jetzt im Winter. Mhm. Ich habe aber auch, das ist hier ähnlich, ich habe auch den Eindruck, dass die keine Leute haben, die sie rausschicken können, die Knöllchen schreiben.
Ja. Ja.
Ach Gott, ja, so, jetzt hier.
Gibt Schlimmeres, ehrlich gesagt.
Schlaflosigkeit und ja. Gleich so komischer Einstieg hier. Um mal was Positives zu berichten, die Urlaubspläne verdichten sich. Ist das nicht schön?
Das ist für Teile der Gruppe ist es schön. Ich überlege immer noch krampfhaft, was ich nächstes Jahr mache für einen Urlaub.
Ja. Ach so, ja, was steht denn zur Debatte? Vielleicht kann ich dir ja Input geben.
Also, es stehen, also ich fahre für ein Wochenende nach Prag, wenn man das Urlaub nennen kann. Ein Städte. Ich war gerade in Budapest und das hat mir sehr gut gefallen, habe ich gar nicht hier berichtet. Großartige Stadt, komisches Land. Prag kenne ich auch nicht und es ist ja so dicht dran, dass man einfach mal hinfahren kann. Das ist ja, glaube ich, 300 Kilometer oder sowas. Da geht's irgendwie im März oder so mal für ein Wochenende hin. Und ansonsten mache ich das genauso wie in diesem Jahr. Es wird wieder im Herbst verreist, also nach dem Sommer. Und ich würde gerne, weil mir die Atlantikküste so gut gefallen hat, an die französische Atlantikküste, weil ich noch nie da war.
So, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen.
Oh ja, sehr gut. Und ich überlege die ganze Zeit, weil mir auch das in meinem Urlaub so gut gefallen hat. Wir haben ja dreimal die Location gewechselt. Also wir waren 2,5 Wochen weg, aber nicht immer an einem Ort. Ich würde gern noch öfter wechseln. Also, dass man so alle 3 Tage wechselt. Und da komme ich auf die Idee, ob ich nicht einfach mit dem Auto dahin fahre. Und dann könnte man, ja, ist noch nicht ganz ausgegoren, aber ich möchte nicht campen, aber ich möchte so ein bisschen freier mich in dem Land bewegen und so nach meinem Befinden weiterreisen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, wegen nicht, dass man da nichts mehr bekommt, denn spontan, da bin ich noch am Überlegen. Ja. Aber wenn jemand da einen Tipp hat oder so, sehr gerne. Französische, gerne südfranzösische Atlantikküste.
Ich kann dir keinen Tipp geben, wo man dort nächtigen sollte oder was man sich anschauen sollte. Dafür ist das zu lange her, dass ich da war.
Das weiß ich schon, was ich mir anschauen will.
Also.
Liegt dir auf der Hand Weingüter.
Dieser Wunsch, sich flexibel zu halten, den kenne ich. Ich habe das immer wieder getan und immer wieder auch schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und zwar die jetzt gar nicht, weil irgendwas nicht geklappt hätte. Es klappt immer. Das ist also generell kein Problem. Was mich dabei aber tierisch nervt, ist, dass du sozusagen, du kommst an einem Ort an und dann beginnen die Gedanken zu kreisen, wohin geht's als nächstes, und dann bist du nicht mehr im Urlaubsmoment, sondern du sitzt da mit dem Laptop und bist den ganzen Tag am oder immer wieder mal am Googeln und gucken, und das nervt mich tierisch. Ich habe das jetzt auch für die Thailand-Reise, das ist nicht alles minutiös durchgeplant, da ist noch Luft für Veränderungen, aber es ist so geplant, dass zumindest die ersten 14 Tage von den 4 Wochen, dass die einfach mal gesetzt sind, dass man erstmal runterkommen kann, ohne sich ständig wieder jeden Tag damit zu beschäftigen, was machen wir als nächstes. Da ist dann sozusagen, wird erstmal eine Entscheidung getroffen, so, das ist jetzt so, so läuft das jetzt hier die ersten 14 Tage, und die zweiten 14 Tage, da kann man dann mal so ein bisschen schauen, was so passiert. Aber auch da würde ich diese Zyklen, da würde ich dann auch einmal eine Entscheidung treffen, so, das ist jetzt der Plan für die nächsten 14 Tage, das dann auch in einem Rutsch festzurren, weil ansonsten, also das ist meine Erfahrung, kommt man nicht so richtig runter, weil man halt ständig in Gedanken in der Zukunft ist.
Ja, Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe das auch einmal gemacht. Und höchstwahrscheinlich wird es daran scheitern. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Traum aller Camper, die wild campen können. Ne? So in Schweden oder so, wo du einfach nur rechts ranfährst, Motor aus und pennst. Aber das geht ja, glaube ich, in Zentraleuropa nirgendwo. Sonst, also ich bin ja kein Camper, war auch noch nie campen. Aber das stelle ich mir tatsächlich romantisch vor oder ganz erholsam vor, wenn du einfach nur wild irgendwo campst. Also sei denn, du musst dann das Klo andauernd sauber machen. Naja, aber du wolltest erzählen aber du hast es jetzt im Prinzip ja schon erzählt. Also so ein bisschen gebucht hast du schon Unterkünfte? Nee, oder?
Nur Hin- und Rückflug. In der Zwischenzeit haben wir noch nichts, ist noch nichts gebucht, aber ich habe gesagt, es konkretisiert sich.
Okay.
Die Reiseroute ist relativ gelegt jetzt und jetzt müssen wir noch gucken, wie wir welche Unterkünfte wir nehmen, ob wir da immer, sagen wir mal, so im oberen Basisbereich bleiben oder ob das ein Gönjamin wird.
Und
ob da jeden Tag Gönnerstag ist. Das ist doch nicht ganz entschieden.
Ja, und was für, das sind dann Hotels oder Airbnbs oder Misch oder Ferienhäuser oder?
Naja, also so in,
ja. Ich war da noch nie darum.
Ja. Also in Thailand hast du es im Prinzip immer, also es gibt einige, so habe ich es in Erinnerung und so, also so stellt es sich jetzt ja auch bei der Buchungssituation dar. Du hast in einzelnen Regionen von Thailand, die ich allerdings nicht besuche, hast du auch sowas, so klassischerweise Hotels, also mehrstöckige Gebäude, wo man ein Hotelzimmer hat. Aber das ist jetzt nicht das Bild, was sich dir auf den typischen Urlaubsinseln oder in den Urlaubsorten bietet. Da hast du in der Regel so kleinere Ressorts, vielleicht vergleichbar mit dem, was du mal in auf Kreta hattest, aber kleiner. Also das heißt, du hast dann im Prinzip so zum Strand hin hast du, oder von der Straße aus hast du dann Zugang zu in Richtung Strand, du kommst zu so einer Art Eingangshauptgebäude und von dort aus geht's dann in Richtung Strand mit so kleinen Hütten. So, und dann hat jeder so ein Bungalow. Nennen wir es mal Bungalowpark.
Ja. Heißen die nicht irgendwie Gated Communities?
Nee, das sind einfach so, ich weiß nicht, Ressorts, wahrscheinlich nennt man das einfach Ressort. Ne?
Ja. Ja, schön, das heißt, schöner Begriff dafür,
für eine Hütte. Ressort. Und die sind aber allerdings in Thailand in der Regel so ein bisschen kleiner, als sich das jetzt auch auf Kreta erlebt hat. In Kreta hast du dann so, keine Ahnung, über einen Strandabschnitt, über einen großen vielleicht drei Ressorts, die aber wirklich bombastisch sind, die ja teilweise 200, 300 von diesen Bungalows haben. Und das ist in Thailand alles ein bisschen, sagen wir mal, bis hin zum familiären Feeling.
Und vom Preisgefüge, ist es deutlich günstiger als Europa oder hat sich das sehr angenähert?
Das kommt immer drauf an, was du möchtest. Also generell kann man sagen, dass es ein bisschen günstiger ist. Aber das kommt immer drauf an, wie deine Ansprüche sind. Also wenn du nach deinem westlichen Standard Luxus haben möchtest, dann musst du auch den westlichen Preis dafür bezahlen. Okay. Wenn du da so, ich sag mal, in Richtung Thai-Style gehst, und das ist allerdings auch mittlerweile schwierig, weil so die ganz, ganz simplen Bambushütten, die sind auch so ein bisschen ausgestorben. Aber du kannst da theoretisch, also du kannst für 20 Euro die Nacht so ein Bungalow haben. Das ist dann wirklich basic. Aber du kannst auch, anderes extremes Beispiel, du kannst auch für einen Tausender die Nacht schlafen.
Naja, aber gut,
bei meinen Recherchen war es jetzt so, du kriegst ein Bungalow. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, in so einer, was du jetzt in Westeuropa für ein gutes Hotel bezahlen oder für ein Hotel bezahlen würdest, nicht für ein gutes Hotel. Also das heißt, wir reden jetzt Preiskategorie 120, 130 Euro die Nacht. Also wenn wir zu dritt 130 Euro die Nacht bezahlen, dann bist du so in so einer Kategorie, dann hast du so ein 40 Quadratmeter Bungalow und hast auf deiner Veranda einen eigenen kleinen Pool.
Okay.
So, also das ist, würde ich mal so generell erstmal so als recht komfortabel, luxuriös bezeichnen. Ja. Aber das ist nach oben, ist vollkommen offen, die Skala.
Klar. Naja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ich könnte von einem von einer Sache kurz berichten. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Punkt, über die, wo ich mich sehr über mich selber geärgert habe. So ein ganz, ganz kleiner Fail. Was heißt ein ganz kleiner? Ein relativ großer Fail. Und ich möchte es einfach nur als Warnung aussprechen. Höchstwahrscheinlich ist es dem einen oder anderen, vielleicht sogar dir, auch schon mal passiert. Ich hatte am letzten Freitag, habe ich relativ viel fotografiert, von morgens bis fast nachts. Hatte dementsprechend eine Menge Bilder und saß am Sonntag auf der Couch hier zu Hause und habe die Bildauswahl gemacht. Und die Bildauswahl, weil es viele Bilder waren, hat einfach lange gedauert. Und es gibt eigentlich nichts, was ich mehr hasse als die Bildauswahl. Also das ist wirklich der Job, der mir am wenigsten Spaß macht von allem.
Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen sofort?
Ja.
Was für eine Art von Job war das?
Ja, das ist gar nicht schwer. Es war Teil war Reportage und Porträts im Prinzip. Es war immer geteilt. Es war so ein Workshop einer relativ großen Firma, so 100 Leute oder so. Ich habe den Workshop, die waren immer so in kleinen Gruppen fotografiert und dann waren irgendwie noch 4, 5 neue Mitarbeiter, die habe ich am Ende noch porträtiert. Und das war im Prinzip, das hatte ich zweimal, das waren zwei Firmen, beides an dem Freitag. Die beiden Firmen sind miteinander verwandt, waren aber zwei verschiedene Locations und abends noch die Weihnachtsfeier. Also so, das war es ungefähr. Also Reportage und Porträts. Darum geht's aber gar nicht. Ich habe diese Auswahl gemacht und die zog sich natürlich wie Kaugummi und ich war echt schon schlecht gelaunt. Und dann machst du das letzte Bild und es geht bei Lightroom mit der Pfeiltaste nicht weiter. Also ich mache das immer mit P. Ich drücke P für, ne? Pick.
Flagge.
Genau. Ja, aber ich glaube, das P steht für Pick, aber keine Ahnung. Aber
ja, und genau. Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen?
Ja, bitte.
Wie machst du das mit deiner Hand? Also hast du dann so den kleinen Finger auf der Weiter-Taste und den Zeigefinger auf dem P oder wie machst du das?
Es ist eine gute Frage. Also, weil gerade auf der Couch oder so kriege ich auch immer einen Krampf. Ich mache rechte Hand auf der Pfeiltaste und linke Hand auf dem P.
Okay, und aber deswegen, also na, wenn man sich Sachen eingeschliffen hat, sind die ja schwer rauszubekommen. Deswegen arbeite ich mit den Pfeilen, mit den Sternen. Entschuldigung, mit den Pfeilen, mit den Sternen, weil ich mache es auch mit zwei Händen. Also links ist die Cursor-Taste, rechts benutze ich die Cursor und links benutze ich dann die 1 für meine Auswahl.
Würde auch gehen, ja.
Weil die 1 so schön nah an der Ecke ist. Ich mag das nicht, dass meine linke Hand so mitten auf der Tastatur rumfuhrwerkt.
Okay.
Und du kannst auch den Laptop kann man auch so dann so halten zum Beispiel und das mit dem Daumen mal machen und so. Und beim P hat man weniger Möglichkeiten, mal die Handstellung zu variieren.
Das stimmt. Das wäre auch noch ein Tipp. Allerdings hätte es am Endergebnis nichts geändert. Also ich komme nach Stunden gefühlt beim letzten Bild an, gehe wieder in die Kachelansicht und sehe, dass kein einziges Bild markiert ist, sondern alle Bilder markiert waren. Und ich habe halt mit jeder P-Taste immer alle ausgewählt und wieder zurückgewählt. Also er hat keins ausgewählt, sondern er hat halt immer, ich bin immer hin und her geswitcht. Aus irgendeinem Grund. Und das war so ärgerlich, dass ich hätte schreien können. Das ist nur ganz, ganz kurzer Fail. Aber immer darauf achten, dass nicht alle Bilder ausgewählt sind.
Ja, okay, das habe ich noch nie gehabt. Das habe ich wirklich noch nie gehabt.
Gut. Ja. Es ist mir zweimal, glaube ich, das ist jetzt zum zweiten Mal passiert und ich bin auch ganz froh. Ich bin nicht froh. Es war nur ganz kurz wirklich unangenehm.
Ja, allerdings, was ich auch dazu sagen muss, ist, diese Schmerzen hätte ich mir, das habe ich ja auch hier im Podcast schon häufig erzählt, das habe ich mir abgewöhnt. Dass ich, wenn das eine Business-Reportage war und selbst bei Porträts, dass ich nach Hause komme und die Bilder sind eh ausgewählt, das passiert mir nicht mehr. Dieser Fall, der kommt einfach nicht mehr vor.
Ja, also bei dem Job hätte ich schwer, also ich hätte auf der Kamera auswählen können.
Das ist das, was ich meine. Also ich wähle mittlerweile alles in der Kamera aus und die gute Nachricht ist, das ist, wenn man das jetzt mal als Fähigkeit bezeichnen möchte, das ist etwas, das kann man einfach üben und lernen. Das ist mir auch am Anfang nicht leicht gefallen, aber die, ich sag mal, also das lässt sich natürlich jetzt nicht beziffern, aber ich habe so viele Stunden Arbeit gespart dadurch, so viele Stunden. Und die Auswahl, und davon bin ich 100% überzeugt, die Auswahl leidet gar nicht.
Weil das glaube ich auch.
Nach jeder Situation, die ich fotografiert habe, ich sofort die Auswahl aus 4 oder 5 treffe. Und ich das auch auf der Kamera gut beurteilen kann. Und mir geht auch kein Foto verloren oder so, weil ich einfach, und das ist so eingeschliffen und so konsequent drin, dieses ein Foto machen und sofort eine Auswahl treffen. Und das ist einfach, deswegen dieses, ich kenne das Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Also jetzt nicht der Ärger über das, dass da was schiefgelaufen ist, aber dieses nach Hause kommen und jetzt erstmal sich durch die Auswahl quälen. Und das habe ich seit ungefähr einem Jahr gar nicht mehr. Und ich kann dir sagen, das ist so befreiend, das ist so schön.
Ja, ich mache das, bei stressigen Jobs mache ich das, oder wo ich sofort die Bildausgabe machen muss, mache ich das auch. Und wie, habe ich bei den anderen Jobs, habe ich das nicht verinnerlicht, oder ich mache es nicht einfach, weil es natürlich auch mehr Arbeit macht beim Job, logischerweise. Man muss halt Pausen machen und darum habe ich es immer, dann sage ich immer, ach komm, machst du morgen.
Das ist, aber das ist doch, guck mal, die
mir ist das völlig klar, das ist total sinnvoll.
Beim Job bist du ja auf dem Job. Ich möchte ja keine Pause machen auf dem Job, sondern ich möchte ja den Job erledigt bekommen. Deswegen bin ich ja da. Und deswegen würde ich niemals sowas auf, also aus heutiger Sicht, früher habe ich das nicht gemacht, weil ich einfach nicht so viele diese Jobs dieser Art hatte. Aber mittlerweile, warum sollte ich etwas auf morgen vertagen, was ich jetzt erledigen kann? Dieser Sinn erschließt sich mir nicht.
Ja, weil der Job so ein Müh entspannter ist dadurch. Das ist ja völlig Quatsch, aber es ist auf einer Hochzeit zum Beispiel mache ich es ja auch nicht und ich glaube, du auch nicht, ne, die Bildauswahl.
Das liegt aber daran, dass die, dass bei der Hochzeit die
Momente zu verlieren sind.
Da nehme ich mir nicht die Zeit, das Bild sofort auszusuchen, weil da einfach zu viel passiert und bei einer Businessveranstaltung ist das nicht so. Da hast du nicht.
Vor allen Dingen ist es da nicht so wichtig.
Ja.
So ist es. Ja, und dann habe ich, wolltest du was erzählen, bevor ich
ich wollte noch was, konnte da jetzt noch gerade was dazu beitragen. Ich habe jetzt neulich, war ich zufällig in der Situation, dass ich 2 Z9s da hatte und da habe ich mal fangen wir nochmal von vorne an. Das Auswählen auf der Kamera, was ich gerade beschrieben habe, das funktioniert für mich besonders gut mit der Z9, weil der Prozessor sehr, sehr schnell ist von der Z9 und weil ich die Tasten jetzt über die Zeit so gut belegen konnte, dass das wirklich einfach super fluffig funktioniert. Das geht mit der Z6 auch, aber die ist halt langsamer. Also zum Beispiel, wenn du dort einen Stern vergibst, dann hast du so einen kleinen Zeitverzug, weil du siehst die Kamera richtig so ein bisschen rechnen. Also
Stern? Was war das nochmal?
Ja, so ja, es ungefähr.
Sie überlegt kurz.
Ja, mit der Z8 geht es auch wesentlich schneller, also so ähnlich Z9, ne? Nur dass das mit den Tasten ein ganz, ganz bisschen hakeliger ist. Und jetzt hatte ich mal 2 Z9s und war echt, also das war natürlich, was das angeht, das Thema angeht, war das für mich top. Für eine Hochzeit bräuchte ich es nicht. Bei Business-Jobs fänd ich es gut, 2 Z9s zu haben. Bei Hochzeiten bräuchte ich das jetzt nicht unbedingt. Also gewichtstechnisch.
Bei einer Hochzeit müsstest du vorher nochmal ins Fitnessstudio, ne?
Ja, genau. Ja, also auch da wieder, wie beim letzten Mal, ich hatte ja schon den NPS sehr gelobt. Mhm. Jetzt war es so, dass die ja meine Z9 kostenlos die Hauptplatine getauscht haben, weil da 1-2 Sachen nicht funktionierten, jetzt kam die Kamera zurück und der Ton funktionierte nicht mehr, der Auslöseton und allgemein die Lautsprecher. Die haben es heile repariert, aber auch an einer anderen Stelle wieder, keine Ahnung, irgendeine Lötstelle vergessen oder so bei der Hauptplatine, so dass der Ton nicht funktionierte. Und dann habe ich dort angerufen und habe gesagt, ja, ich habe die Kamera jetzt zurückbekommen. Ich habe aber festgestellt, dass eine Sache ist jetzt kaputt, die vorher nicht kaputt war. Und da hat die Frau am Telefon nur gesagt, Herr Asenhoff, das ist gar kein Problem. Sind Sie morgen früh da, dann würde der Kurier nämlich zu Ihnen kommen. Ich so, okay. Und zack, 8.30 Uhr, es klingelte an der Tür, neue Z9 schon wieder da.
Ja.
Und das, aber, das, ja, das wirklich
aber dann macht doch der Name, ist,
das ja. wirklich Wahnsinnige ist, dass dieser NPS, wenn du die Kriterien erfüllst, dort Mitglied zu sein, der ist komplett, der kostet nicht einen Cent. Ich komme da überhaupt nicht drüber weg.
Naja, ja, er ist eingepreist in alle Nikon-Produkte und du hast ordentlich Nikon-Produkte gekauft. Insofern hast du ihn bezahlt und er ist einfach Name ist Programm. Er ist professionell. Er ist für Profis. Ja, aber bei, und wenn glaube, du am nächsten Tag ein Shooting hast, dann brauchst du am nächsten Tag früh die Kamera. Und die nehmen das einfach beim Wort. Ich finde das
und der,
also aber
der,
nicht selbstverständlich.
Der vergleichbare aber Canon-Service kostet, glaube ich, mittlerweile richtig Asche. Obwohl die Canon-Produkte allgemein einfach nochmal eine Schippe drauf sind, sogar beim Kauf. Also von daher finde ich es dann doch gut. Egal.
So, sehr gut, was, sehr gut.
Jetzt hier, Hölzchen auf Stöckchen.
Nee, ist doch klasse, ist doch klasse. Ich habe diese Woche eine neue Software in hohen Luftkommandanten, Kommandanten, Gesundheit, ausprobiert. Und zwar ist das die Software, die nennt sich Magnific AI. Im Prinzip ist es ein Enlarger, der Bilder größer macht. Mhm. Und der funktioniert ganz hervorragend, also beim Enlargen. Aber was er halt ganz besonders macht, also man kann Bilder auch mehrfach enlargen, also auch zweimal oder dreimal. Man kann Prompts, also in erster Linie ist der, glaube ich, tatsächlich für AI-Bilder gedacht, aber man kann auch seine eigenen Bilder hochladen, das habe ich schon probiert. Und was den ganz besonders macht, ist, dass man die Kreativität beim Enlargen, also beim Vergrößern, einstellen kann und wie sehr er das Bild sozusagen verändern darf, der Generator. Und das ist schon beeindruckend bis erschreckend. Also wenn du da ein Bild hochlädst und alle Regler, sag ich mal, ganz nach rechts in Anschlag bringst, kommt da jetzt kein komplett anderes Bild bei raus, aber es wird schon eine ganze Menge mit reingerechnet. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Also dass tatsächlich KI dass du wirst Bilder hochladen können und die werden einfach mit KI oder mit AI, also dasselbe ist, nachgebaut, in welcher Größe auch immer. Und das ist wirklich beeindruckend. Das Tool ist relativ teuer, also du zahlst im kleinsten Paket 40 Euro im Monat. Aber ich habe ja auch so zwei, drei Sachen, gemalte Bilder einfach mal hochgeladen. Und bei Midjourney fehlen ja ganz oft Details oder es wird ein bisschen matschig dargestellt. Das rechnet der in einer beeindruckenden Weise raus und es ist wirklich faszinierend. Und wo da die Reise noch hingehen wird, also wir haben ja neulich über die neue Canon gesprochen und gesagt, dass es ein bisschen schade ist, dass sie ich glaube, wie viel Auflösung hatte die? 18 Megapixel oder 16 oder sowas? Oder nur 12? Ja, wir haben beide gesagt, dass es vielleicht ein bisschen zu wenig ist in der heutigen Zeit.
Du redest von gerne Sony jetzt. Von Sony
meinst du? Ja, Entschuldigung, von der neuen Sony, genau.
24, glaube ich.
Ah ja, stimmt, 24. Ich glaube, Megapixel spielen tatsächlich keine Rolle mehr. Schon ganz bald keine Rolle mehr. Im Prinzip jetzt schon keine Rolle mehr, weil du alles entladen kannst. Klar, wenn du sofort ausliefern willst, groß, aber da reichen ja dann die 24 schon oder croppen willst oder so weiter. Aber das ist schon beeindruckend, was mittlerweile diese Tools können. Und wir sind ja wirklich noch in den Kinderschuhen. Also kann es jedem mal empfehlen. Man kann leider keine Trial bei der Software hier ausprobieren. Aber vielleicht einfach mal, jetzt ist ja Weihnachten, zwischen den Jahren mal die 40 Euro reinstecken. Es ist schon echt beeindruckend.
Ja, ich habe mir das jetzt die ganze Zeit, als du es erzählt hast, hier mal auf der Seite angeguckt. Mhm. Und ich werde jetzt, wenn ich es schaffe, noch zwischen Weihnachten und Neujahr, werde ich noch ein UBC Plus Video mal machen über meinen aktuellen Workflow, weil ich nämlich jetzt auch mehrere AI AI-Softwares in Kette benutze. Und zwar in der, vor allen Dingen in der Porträtfotografie. Und eins dieser dieser Kettenprogramme, das kommt so, das ist so ganz am Ende, das ist von Topaz AI, benutze ich. Und das hat vergleichbare Funktionen, auch wenn dieses hier noch mir noch einen ganzen Tacken schärfer scheint. Also sagen wir mal, vielleicht ein bisschen weiterentwickelter, aber gleichzeitig erscheint mir dieses hier vielleicht für meinen Alltag noch nicht ganz so ideal, weil mir das der Eingriff ein bisschen zu hart ist.
Es ist für deinen Alltag gar nichts, sage ich dir jetzt schon. Weil wenn du hier ein Porträt von einer Person reinnimmst und danach das bearbeitest, zumindest so wie die Software, also das, was die Software ausmacht, also mit der Kreativität und dem leichten Verändern, du wirst die Person nicht mehr wiedererkennen. Und das macht natürlich in der Porträtfotografie überhaupt keinen Sinn. Allerdings habe ich ein paar Landschaftsbilder und Architekturbilder hier reingeladen. Und das war beeindruckend. Der hat Linien gerade gestellt. Der hat Verzerrungen des Objektivs sofort korrigiert. Der hat auch Sachen, also, und das war nicht das Foto, was er korrigiert hat, sondern der hat es nachgebaut im Detail. Ne? Also er hat sich andere Bilder genommen und die reingebaut. Das macht da total Sinn. In der Porträtfotografie sehe ich dieses Tool hier nicht. Vielleicht irgendwann, perspektivisch irgendwann, aber gerade bei Midjourney-Bildern macht das total Sinn oder halt bei Bildern, wo du keine Personen erkennen möchtest oder musst, sprich in der Landschaftsfotografie oder Architekturfotografie, da ist es ein Kracher.
Je mehr ich mir diese Beispielbilder hier jetzt auch angucke, im Grunde ist diese Software so eine Art sagen wir mal, so eine Art Nachbrenner für Midjourney. Also das genau ist jetzt das. Das ist jetzt ja nicht Schärfen oder so, sondern das ist auch nochmal ein Bild quasi analysieren und der mogelt da ja auch Sachen rein und Details rein und Bildinhalte rein, die es vorher nicht gab.
Genau das. Ja, das habe ich probiert damit zu sagen, genau. Bei Porträts kann es funktionieren, dann musst du halt, aber das macht er höchstwahrscheinlich ähnlich gut wie Topaz. Topaz. Es sind hier erstaunlich viele Porträts, aber das mich hat es besonders in der Landschafts- und Architekturfotografie begeistert. Oder halt, wenn ich Fantasiebilder aus Midjourney da nochmal nachschärfe und ein bisschen verbessere. Ja.
Ja, also ich wollte noch mal ganz kurz auf einen Punkt eingehen, den du gesagt hast. Im Grunde ist es nicht so schlimm, wenn die Kameras weniger Megapixel haben und so. Das ist natürlich, in der Theorie ist das richtig. Aber wenn du, und da sind wir wieder beim bei dem Anfangsthema mit, ach, ich wähle das morgen aus, das mache ich jetzt nicht, also du verlagerst das Problem auf morgen. Wenn du natürlich also in der Theorie spielt es keine Rolle, weil du die Megapixelzahl später einfach boosten kannst mit Software. Allerdings ist das natürlich immer eine Krücke, die Zeit kostet. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sozusagen in der Kameraverarbeitung oder die Möglichkeiten, die dir eine Kamera sofort bietet, die sind dadurch nicht wirklich zu ersetzen, nur in der Theorie.
Ja. Aber, oder sagen wir mal so, in deinem Fall, in dem der Fotograf, der schnell abgeben muss, was ja tatsächlich nicht alle oder wirklich ein großer Teil aller Fotografen muss das nicht. Und die machen halt ihr Bild und setzen sich danach in Ruhe hin am Rechner und machen dieses eine Bild fertig und nicht die 400 von der Veranstaltung. Für die ist das was und für die schnell abgeben, vielleicht nicht. Aber gerade weil du auch über Topaz gerade gesprochen hast und so weiter, auch im ISO-Bereich ist es ja crazy, was in der Software passiert mittlerweile. Also ich fotografiere auf Veranstaltungen bis ISO 8000 und das ist wirklich kein Schmerz. Ne? Es ist im Nachhinein selbst mit Lightroom geht ja schon wahnsinnig viel, mit Topaz geht da nochmal und auch da wird in den nächsten Jahren so viel passieren, das Rauschen ist einfach kein Thema mehr. Ne? Früher haben wir bei Rauschen, sind wir auf Schwarz-Weiß gegangen, ein grobes Korn rübergelegt und wie wird es schon gehen? Mittlerweile, wie gesagt, ISO 8000 und man denkt, das ist bei ISO 200 fotografiert. Okay, wenn ja, du im Detail dir...
Also da ist Topaz wirklich super und da könnte man jetzt auch sozusagen, keine Ahnung, auf Veranstaltungen dann deutlich schmerzfreier mit umgehen. Haken an der Sache ist, dass es noch so ist, dass Topaz ziemlich Rechenpower benötigt dafür. Und ich sag mal so, 200 Bilder durch Topaz durchschleifen dauert länger als 200 Bilder aus Lightroom exportieren. Es ist gut, dass es das gibt und dass es das kann, aber das ist für den, ich sag mal jetzt so, für den jeden Tag Workflow, wenn es jetzt gerade bei Veranstaltungsfotografie, wenn es so ein bisschen auch um Geschwindigkeit geht oder auch, es muss ja nicht immer nur so sein, ich mache ja Dinge nicht nur, weil ich die Bilder sofort abgeben muss oder so. Das ist häufig gar nicht gefordert. Also es ist mal gefordert, aber nicht immer. Ich mache das vor allen Dingen, weil ich ja wirtschaftlich sein möchte. Ne? Ich möchte ja einfach meine Probleme lösen und die Dinger erledigt haben. Und deswegen würde ich jetzt nicht, Stand heute zum Beispiel, immer generell alles durch Topaz jagen, weil das einfach dann zu lange dauert. Aber als Problemlöser, wenn du merkst, das ist eine richtig schwierige Location hier oder so, ist das natürlich super geil zu wissen, dass man das hat und dass man da auf jeden Fall im Nachgang nochmal Probleme lösen kann.
Ja, und auch das Tool wird natürlich immer schneller werden.
Ja, genau. Also ich sag jetzt mal noch nicht, welches Programm meine Hauptlösung für alle Probleme ist. Das gibt's dann in dem Video, aber die Update-Geschwindigkeit von den Programmen, die ich jetzt hier so quasi in Kaskade verwende, die Upgrade-Geschwindigkeit ist enorm. Teilweise 2 Upgrades pro Woche.
Ja. Ja, 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 ja. Ja, das war meine Erfahrung mit Magnific AI. Ganz spannend. Ganz spannend.
Ja, sehr.
Vor allen Dingen, weil der das ja tatsächlich ich habe noch nicht so wahnsinnig viel über die Software jetzt so im Detail erfahren. Ich habe auch probiert, das ein bisschen rauszubekommen, wo der seine Quellen her hat und wo der die Bilder herzaubert. Aber auch das wird sich ja irgendwann nochmal lösen.
Ja, also dass du jetzt hier als Benutzer natürlich laut AGB mit einem Fuß im Knast stehst, ist ja klar.
Ja, klar. Klar, klar, klar. Wenn ich sie verkaufen würde.
Ja. Wie lange, ich bin hier immer noch am Hin- und Herschieben der Before- und After-Regler, das ist ja wirklich wirklich enorm. Wie lange braucht ihr für so ein Bild?
So eine halbe Minute würde ich schätzen, halbe Minute, Minute. Je nachdem, welche Größe. Also man kann auch nicht unendlich groß da hochladen. Der sagt dann immer, ich glaube bis zu 2000 Pixeln oder so. Und der sagt dann immer, du kannst es aber zweimal einfach hochladen.
Okay, das ist natürlich ganz geil. Aber das ist ja, guck mal, ich sehe hier gerade, die haben hier auch ein Food-Bild. Ja. Da haben sie hier so ein schön
pochiertes Ei. Ja, für Food stelle ich es mir auch super vor.
Ja, aber wenn ich mir das vorher nachher angucke, ist das nachher Ergebnis richtig geil. Also sieht wirklich tausendmal besser aus. Aber wenn ich das dem Koch geben würde, der mich beauftragt hat, der würde mir die Ohren langziehen, weil ich habe hier jetzt gerade so eine Art, das ist so ein Stück Baguettebrot mit einem pochierten Ei und Pesto obendrauf.
Ja. Ja.
Und das sieht anschließend, das ist halt was ganz anderes. Das ist nicht das Brot, was es vorher war und da sind auch noch ein paar andere neue Gewürze dazugekommen. Also
ja, ja. Ja, ja, die Gefahr
der würde mir halt die Hammelbeine langziehen, ne? Auch wenn es geiler aussieht.
Genau, aber dieses Tool hat halt so einen Creativity-Regler und wenn du den dann halt nach links nimmst, dann lässt er das höchstwahrscheinlich so. Muss man ausprobieren. Im schlimmsten Fall musst du die Bilder übereinander legen und mit Photoshop so ein bisschen Photoshop das reinmalen, was du haben möchtest und ja. Es ist erst der Anfang. Es ist erst der Anfang von diesem Tool.
Von die Reise.
Sozusagen.
Ja, sozusagen. Wichtig ist, wann das alles in der Kamera landet. Das ist immer die entscheidende Frage für mich.
Ja.
Okay. Ruhe.
Aber die Torte oben, naja, die Torte ist auch schwierig, sehe ich gerade. Naja, man wird sehen. Du kannst es ja mal ausprobieren. Du kannst es ja mal ausprobieren.
Apropos sehen. Am 19. Dezember diesen Jahres.
Richtig. Heute in einer Woche.
Genau, es ist ein Dienstag. Wann auch sonst, wenn nicht an einem Dienstag. Um 20 Uhr die große UBC-Weihnachtsfeier. Online, über Zoom. Alle sind herzlich willkommen. Eingeladen und herzlich willkommen. Wir machen so einen kleinen, wie wir das sonst gemacht haben, einen kleinen Jahresrückblick. Ich habe mir schon gestern eine tolle Überraschung ausgedacht. Ich werde nämlich ein kleines, ganz feines Gadget, werde ich nämlich vorstellen, was mich total begeistert hat. Und ich lehne mich auch mal so insofern aus dem Fenster. Davon werde ich auch ein paar verlosen.
Oh.
Ja, es gibt Klasse. Also, es gibt Geschenke.
Sehr schön, sehr schön. Genau, den Link, den Zoom-Link können wir ja noch unter diese Episode hier mal posten. Ansonsten ist der auch in unserer Facebook-Gruppe zu finden und wir werden auch über Instagram, können wir auch mal, vielleicht können wir den in unsere Link in Bio oder
aber sowas. Vor allen Dingen ist er in diesen Shownotes zu dieser Episode zu finden.
Genau.
Sowohl der Zoom-Link als auch der Kenncode, den man dafür brauchen wird, weil es anders also nicht funktioniert.
Ja, also man braucht für die Weihnachtssendung den Link und ich sag mal ein Getränk.
Ja, und einen gemütlichen Sitzplatz, vielleicht mit einer Decke, vielleicht am Kamin, vielleicht auf dem Sofa, vielleicht am Küchentisch, je nachdem, was einem so beliebt.
Mit einer Decke? Setzen wir uns mit einer Decke bei dir rein?
Du, wenn du möchtest, bringe ich dir eine Decke mit, das ist kein Problem.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, nee, ich bringe Wein mit, dachte ich mir.
Ja, und, gute Idee.
Genau.
Soll ich eine Gitarre mitbringen, dass wir so ein paar Weihnachtslieder singen können?
Hör auf zu drohen. Aber da könnten wir doch mal direkt in die Musik der Woche gehen, weil ich habe tatsächlich Weihnachtsmusik ausgewählt, weil es ist sozusagen die letzte normale Sendung vor Heiligabend und da dachte ich mir, tut doch vielleicht ein Weihnachtslied ganz gut und zwar habe ich Carol of the Bells, wer kennt es nicht, ganz berühmtes Weihnachtsthema. Es gibt es mit Gesang und ohne Gesang. Es ist diese spanische Kadenz, dieses dim, 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 bam, 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 du weißt, ne? A-Moll, ne? Und das gibt's in einer wunderbaren Metal-Version von der Band August Burns Red. Das ist eine US-amerikanische Metal-Hardcore-Band aus Pennsylvania. Und die Version, finde ich, kommt jetzt nicht wahnsinnig weihnachtlich rüber, aber man kann dazu einfach ein bisschen super Sport machen natürlich, super Rennen. Und man hat trotzdem so ein bisschen Weihnachten, weil dieses Thema bietet sich halt einfach. Du kannst jeden Stil mit diesem Song machen. Ich finde, die Band macht das ganz geil und ich höre das ganz gerne in dieser Version.
Okay, ich habe kein Weihnachtslied, aber ein Lied, was thematisch sich diesem Monat annähert. Und zwar heißt das Lied A Long December und es ist von Counting Crows. Und es ist einfach ein schönes, so wie da, Counting Crows sind ja quasi bekannt für ihre, eher für so balladenartige Songs. Eher so ein bisschen melancholisch und toller Song.
Ah, sehr schön. Sehr schön. Ich war übrigens in der vergangene Woche war ich auch noch mal einmal, wurde ich eingeladen in die Wühlmäuse. Und da war Dr. Pop, falls du ihn kennst, von Radio 1. War ganz nett.
Das war eine Dr. Pop Show, richtig? Der hat seine eigene.
Genau. War ja, also ich glaube, nett trifft es. Das war jetzt, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, aber es war auch klar, dass das nicht geschehen wird. Der Typ ist ja studierter Musiker und kennt sich wirklich gut aus, spielt wirklich sehr gut Klavier und mehrere Instrumente. Und ich finde es super spannend, wenn der Songs auseinander nimmt, musikalisch und so. Und das hat er für meinen Geschmack zu wenig gemacht, was aber auch klar ist, wenn der da die Wühlmäuse hat, dann kann der nicht also es sollte ja irgendwie auch eine lustige Show sein und darum war es immer ein bisschen sehr auf den Witz abgezielt und nicht so deep. Und ich hätte es gerne ein bisschen deeper gehabt. Mhm. Naja.
Früher hatte Radio 1 einen anderen, und zwar einen Klassikprofessor, glaube ich, von der Universität der Künste. Da ist, glaube ich, ein Dozent. Der war schon ein bisschen älteren Semesters und dem haben sie auch immer Pop- und Rock-Songs vor die Füße geworfen. Den fand ich wesentlich besser als Dr. Pop.
Ja.
Aber den haben die irgendwie schon seit Jahren nicht mehr. Also den habe ich da ganz lange nicht gehört.
Ja. Ganz früher hat doch immer auch Skopin, glaube ich, war das, nicht, diese Geschichte zu einem Song gemacht, diese Pop-Music, wo sie Song rausgenommen haben.
Ja, aber das war noch ein anderer Sprecher, der hatte ja so eine ganz markante Stimme.
Ja, es war aber, glaube ich, eine Skopin und Wieprecht-Produktion, alles egal.
Ja.
Naja, so viel zu Dr. Pop, nicht so deep. Aber er hat viele, viele Keyboards vorgestellt aus den 80ern und 90ern.
Ach, wie schön.
Spannend. Und Sounds von Keyboards, das fand ich ganz gut. Ganz gut, ganz gut. Hast du denn für uns Tipps der Woche?
Nein, ich bin nicht zu nichts gekommen, was das angeht. Das Einzige ist, dass ich deinen Tipp der Woche von der Jan-Ulrich-Doku nochmal unterstreichen kann. Das ist eine schöne Doku. Mhm. Und nein, sonst kann ich der Liste leider nichts hinzufügen.
Okay, ich habe außer der KI, die ich gerade schon benannt habe, zwei kleine Tipps. Einmal ist es eine iPhone-App, die mich begeistert hat. Ich bin zwar jetzt da nicht sehr talentiert, aber ab und zu bin ich auch in der Küche und koche. Und es gibt eine Koch-App, die ich wirklich fantastisch finde, die nennt sich Mela, M-E-L-A. Höchstwahrscheinlich alle, die viel kochen, kennen die schon. Da kann man einfach Rezepte, die man irgendwo im Netz findet, sozusagen abspeichern. Und ich habe hier zum Beispiel zwei, drei Rezepte von Krautkopf. Da bin ich einfach nur auf das Rezept gegangen und der speichert mir das in der App ab und man kann die trotzdem noch anpassen. Man kann die Personenzahl, für die man kocht, anpassen und der verändert das Rezept. Das ist ganz, ganz fantastisch. Du kannst sozusagen von allen Kochblogs, die du online findest oder auch Kochbücher, die du abscannst, das Rezept nehmen und der bündelt die. Ganz super. Die App kostet, glaube ich, einen Fünfer oder so, ist sie absolut wert. Für alle, die die nicht kennen und gerne kochen, ist das ein sogenannter Game Changer. Ich finde kein anderes Wort dafür, weil sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Also du musst da nicht selber eintragen, sondern du gehst auf den Blog, der zieht sich alles selber und du hast danach alle Rezepte in einer App. Super. Mela, M-E-L-A. Und hast du noch eine Frage dazu? Nein.
Nein, habe ich keine Frage zu.
Und ein halber Tipp ist einfach, weil es das Letzte ist, was ich gesehen habe. Und wir hatten auch ganz kurz drüber gesprochen. Höchstwahrscheinlich hat es sowieso schon jeder mitbekommen. Aber ich fand die Echt-Doku wirklich gut. Die hat mir Spaß gemacht. Für alle, die sich noch an die 90er erinnern können und die Anfang 2000er. Ich war kein großer Echt-Fan, mich haben die damals genervt, aber ich habe diese dreiteilige Doku doch sehr genossen und hatte so ein bisschen melancholische Gefühle an die Zeit, an meine Jugend, an MTV, an Viva, an die Bravo. Es war wirklich ganz erfrischend und ehrlich eine gute Doku. Von dem Sänger, von Kim Frank heißt er, glaube ich, ne? Kim Frank selber geschnitten, ich glaube, in 2-3 Jahren zusammengeklöppelt. Respekt, gut.
Was ich von außen betrachtet daran fast am interessantesten fand, ist die, was für diese Doku für eine Marketingmaschine angeschmissen wurde. Ich hatte zwischenzeitlich, ich, der sich ja täglich auch im Internet bewegt, den Eindruck, die haben gar nichts ausgelassen. Also in jeder großen Show, in jedem großen Podcast, da wurde wirklich nichts ausgelassen. Das fand ich ganz erstaunlich, was das für eine, was da für eine Marketingwelle losgetreten wurde.
Ja, vielleicht lag es daran, er hat das ja auch ein Pod, ich habe bei Moreno habe ich ihn, glaube ich, gehört, er hat das selber finanziert. Er hat einen Kredit aufgenommen, ne? Vielleicht wollte er da auf Nummer sicher gehen. Kann man ja verstehen.
Ja.
Ja. Aber kann man sich angucken, ARD-Mediathek. Man muss nur Zeit haben. Ist über 3 Stunden, glaube ich.
Ja, ich habe, glaube ich, so 1,5 Folgen davon gesehen und dann, ich habe das dann auch mir teilweise dann abends quasi zum Einschlafen im Bett angeguckt und ich bin aber immer wieder eingeschlafen. Über diese 1,5 Stunden komme ich nicht hinaus. Schaffe ich einfach nicht. Und jetzt ist, glaube ich, der Zug abgefahren.
Ja, okay. Wobei ich die letzte am besten fand, weil es da halt auch am meisten passiert. Aber ich will nicht spoilern.
Dann nochmal danke für den Hinweis. Dann sollte ich mir das vielleicht doch nochmal der letzten Episode nochmal eine Chance geben.
Genau. Ja, sehr schön.
Okay. Boah.
Das ist so die letzte Arbeitswoche, hast du mir erzählt, für dich. Mhm. Was geht da noch?
Ach ja, heute bin ich in irgendeiner Botschaft, ich habe vergessen, irgendeiner skandinavischen Botschaft für irgendeine Politveranstaltung. Mhm. Morgen bin ich bei einer Augenarztpraxis. Mhm. Am Freitag bin ich bei einer Lobbyistenveranstaltung. Am Donnerstag bin ich bei irgendeiner Lobbyistenveranstaltung. Und was haben wir dann noch hier? Hier steht eine Konferenz am 15., das ist der Freitag. Und dann ist abends noch Freitagabend ist Weihnachtsfeier, Samstag ist Weihnachtsfeier und Montag ist Weihnachtsfeier, Dienstag ist Weihnachtsfeier und dann ist Weihnachten.
So gut wie in der nordischen Botschaft habe ich schon mal eine Hochzeit fotografiert.
Ah ja, ich bin ehrlich gesagt, das ist heute Nachmittag um 4. Ich muss das gleich mal nachlesen, wo ich da genau hin muss. Ich weiß nicht, welche der Botschaften das ist.
Weil die sind alle aufeinander, ne? Da neben dem Konrad-Adenauer-Haus.
Ja, so ganz grob, neben der mexikanischen Botschaft.
Richtig, stimmt, die ist da auch noch.
Es ist ja tatsächlich so ein ganzes Botschaftsviertel dort.
Ja.
Ja. Naja, gut.
Und ganz in Laufweite von meinem Lieblingshotel in Berlin, in dem ich aber noch nie über Nacht war. Neben der spanischen Botschaft, das Stew.
Ja.
Am Neuen See.
Das beste Hotel Berlins.
Dafür kenne ich alle, aber das liebe ich sehr. Ich habe da 2 oder 3 Hochzeiten schon fotografiert und das ist wirklich ein Traum.
Ja, habe ich mir mal von einer fachkundigen Person sagen lassen, dass das Stew, es ist ja nicht das, sagen wir mal, das Hotel, was einem als erstes auffällt. Ne, da würde man ja eher so an Hotel Adlon oder vielleicht auch das etwas neuere da am Townsien denken. Wie heißt das? Das im Hochhaus.
Ja. Neben.
Ja, genau. Aber Waldorf Astoria, so.
Stimmt. Hotel de Rome oder so.
Aber die fachkundige Person sagt mir, dass das Stew im Prinzip das Beste ist, was man in Berlin machen kann.
Ja, und es liegt höchstwahrscheinlich auch einfach daran, dass es so eine perfekte Lage hat. Du bist nämlich im Grün, du hast Seelage, du hast, wenn du Pech hast, höchstwahrscheinlich hast du auch ein bisschen Zoogeruch. Ist das Problem im Sommer vielleicht. Aber du bist auch direkt am Tiergarten, ganz verkehrsfrei gelegen und fußläufig trotzdem in 5 Minuten am Kudamm oder an der Siegessäule. Also du bist ja trotzdem wahnsinnig zentral. Und das ist natürlich super charmant.
Mhm. Wobei ich glaube, dass der Hinweis, dass das Hotel für Berlin ist, das bezog sich, glaube ich, wirklich nur gar nicht auf die Lage, sondern geh da rein in das Hotel, bleib da 2 Nächte und komm dann wieder raus und so. Und da ist Wohlfühlen angesagt.
Ja, ja. Aber die, ja, also muss man auch wollen. Ich glaube, in den wirklich schönen Zimmern ist da keine Übernachtung dreistellig.
Ja, okay. Was liegt bei dir noch an? Ist das Jahr abgeschlossen oder?
Ich habe morgen zwei Jobs, am Wochenende noch eine kleine Hochzeit. Am Donnerstag ist nur ein bisschen hier am Rechner. Und dann in der kommenden Woche wird's ruhiger. Dann muss noch ein bisschen so in der Agentur, müssen noch so Weihnachtspakete an die Kunden verschickt werden, verpackt werden, sowas, so Gedöns. Und aber dann wird es auch gemütlich und dann trinkt man schon mal einen Glühwein zur Arbeit und sowas. Hoffentlich.
Ja, ich habe dann, also jetzt diese nächste Woche ist ja wie gesagt bei mir gar nichts mehr. Ich gehe auch nicht davon aus, dass da noch irgendwas passiert. Nur diese Woche ist halt noch voll. Und dann habe ich noch am, das kam jetzt noch rein, ein Fotobooth-Einsatz für Silvester.
Ah ja,
super. Aber da dachte ich, ich fahre Anfang Januar in Urlaub, das nehme ich noch mit.
Ach übrigens, das war, ich hatte die Fotobox am letzten Donnerstag auch im Einsatz, die war da über Nacht und hat die Bilder ausgespuckt und ich habe ja noch das alte iPad drin und die, ja, die sind ja relativ klein, die Bilder, und die habe ich auch einmal durch Topaz laufen lassen und auch ein bisschen entkernt und plötzlich hat auch die Fotobox eine ganz neue Bildqualität. Habe ich vorher auch noch nie gemacht und die Bilder sind richtig groß.
Ja, und sind die auch richtig gut?
Naja, so gut wie ein iPad. Ja, es ist also deutlich besser als vorher. Also mit den GIFs macht man es natürlich nicht, geht ja nicht. Aber die Fotos sind einfach rauschfrei. Du kennst es ja, bei der Fotobox ist das Problem manchmal, dass die Leute zu weit weggehen. Also du hast diesen Sweet Spot von dem Ringlicht und dann gehen sie aber, warum auch immer, noch einen Meter nach hinten und dann fängt das Bild auch schnell an zu rauschen und wird einfach, bei mir glaube ich 1200er Kantenlänge oder irgendwie sowas. Und dann lässt du das durch eine KI laufen, bist das Rauschen los und hast große Bilder. Super.
Aber hier von wegen Leute machen das, warum auch immer, diese Frage. Also ich meine, vielleicht liegt es daran, dass wir so dem Jahresende entgegenschauen oder so, ne? Aber was ich letzte Woche schon wieder den Kopf schütteln musste, Menschen, ne?
Ey, das größte Problem.
Das sind ein paar Tierchen, sage ich dir. Ich war in geheimer Mission bei einer Organisation, die sich sehr, sagen wir mal, sehr bedeckt hält. Also da wenn ich da hinfahre, da kriege ich dann immer auf dem Weg dahin per SMS zugeschickt, wo das Treffen stattfindet. Und die machen das ist
wiederum. Das ist ein Swingerclub.
Kann ich sagen, ist das. Nee, ich sag's jetzt nicht, weil ich ja gleich noch was war über den Kunden, weil ich ja noch über Menschen reden muss. So. Ja. Und da habe ich ein Foto gemacht, ein Zweierfoto, das war der Auftrag, von Renate Künast und einer anderen Frau, der Chefin von dieser Organisation. Und hatten mir schon genau gesagt, das soll an dem Ort, also an dieser Stelle stattfinden, mit diesem Hintergrund und so weiter und so fort. Und wie das halt so auch bei Politikern ist, da hast du nicht so super viel Zeit. Also da musst du in kurzer Zeit tacka, 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 die Bilder runterdödeln und dann sind die auch schon wieder weg und tschüss, 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 tschüss. So. Und da das jetzt ein Zweierfoto war, das ist auch soweit alles ganz gut gelungen. Es ist aber bei Zweierfotos ja generell ein bisschen schwierig, dass beide richtig geil gucken. Und das Briefing sagte noch, weil die sich nicht einigen konnten, mach bitte Bilder, wir brauchen welche mit, wo die gut gelaunt aussehen, wo sie provokant aussehen, eins, wo sie lächeln und bitte alles in Hochformat, in Querformat, einmal linksbündig, einmal rechtsbündig und einmal mittig. Oh, und dann mussten die noch verschiedene Schilder fest hochhalten. Also ich hatte ich hatte glaube ich drei Schilder. Das musste dann jeweils mit zwei verschiedenen im Gesicht mit Stimmungen untermalt werden. Beide immer auf einem Foto und rechts, links, mittig, Hochformat, Querformat. Also ich musste so eine Art Motivliste abarbeiten. So.
Aber hätte man dann nicht einfach sehr weitwinklig oder mit viel Futter und dann später croppen? Wäre das nicht sinnvoll?
Egal.
Ja.
Ich habe die Location, weil die war auch gut, also das war auch, machte Sinn, das, was sie vorgeschlagen haben, habe ich gesagt, okay, das ist gut, hätte ich mich auch hierfür entschieden. Habe ich noch ein, weil das Ganze, das war so in so einem Berliner Altbau mit so einer Doppelflügeltür, also wo zwei Räume miteinander verbunden sind, da hatte ich also so ein bisschen Tiefe. Ich musste allerdings, weil es jetzt ja Dezember war, musste ich den Hintergrund auch noch mit Blitzen beleuchten, weil sonst wäre mir das total abgesoffen. Nach vorne habe ich die Personen gut geblitzt, also das Bild sah hinterher gut aus. Einziges Problem ist, die gucken halt beide nicht immer auf jedem Foto perfekt geil. Also gut genug, um es zu verwenden, aber ich dachte die ganze Zeit, es wäre irgendwie cooler gewesen, wenn man das, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen anstrengend, wenn du so viele Motive hast, dass beide immer, das Foto, wo das beide perfekt gucken.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich mir da echt einen, wirklich auch motivationstechnisch, wirklich bin ich da richtig in Schweiß gekommen. Am Tag später werden die Fotos verwendet. Weißt du, wie die verwendet haben? Als Freisteller. Die haben von dem Hintergrund, den ich eingeleuchtet habe, die haben alles freigestellt. Alles.
Und einfach. Dann hast du wohl nicht gut eingeleuchtet.
Und dann halt vor deren Farbe gesetzt. Einfach nur von einfarbigen Hintergrund. Wo ich so denke, dieses ganze Gehassel, diese Anspannung, dass immer beide gut, genau zur gleichen Zeit beide gut aussehen müssen. Das hätten wir uns doch alles sparen können. Alles. Das sind Freisteller geworden.
Ja. Ja, ist hart. Ist hart.
Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das war von Anfang an klar. Das haben die mir nur nicht gesagt.
Ja, das ist eine harte Unterstellung, aber möglich ist es natürlich, klar.
Und da die beiden, und das Witzige war auch noch, da die beiden sich nicht berührt haben auf dem Foto, also die waren wirklich separiert voneinander, dann haben sie aber trotzdem immer nur ein Foto freigeschickt. Also sie haben nicht geguckt, okay, das Foto, da sieht sie besser aus und bei dem sieht die, haben die dann kombiniert, sondern sie haben es bei dem Originalfoto belassen, sondern das nur freigestellt.
Ja.
Und da kann,
aber, da ich finde, zwei Leute zu fotografieren ist aber auch wirklich eine Herausforderung. Es ist gerade im Businessbereich. Wir kommen ja aus der Hochzeitsfotografie, da ist es simpel. Die können sich anfassen, da ist jeder Abstand irgendwie genehm. Aber im Business-Kontext finde ich das immer wirklich schwierig. Welcher Abstand, wie steht man zueinander, was wirkt wie, ist immer ein bisschen eine Herausforderung.
Ah ja, empfinde ich nicht ganz so, aber.
Also, aber was wirkt zu intim? Also, je dichter, desto schöner sieht's ja meistens aus, ne? Aber ja. Was ist dann zu eng? Und wie, was macht man mit den Händen? Man kann ja nicht sagen, fasst euch an.
Naja, Hände gerne. Aber da mache ich ja mittlerweile immer so ein kleines Coaching vorab. Ne? Also ich sag denen auch, die sollten ein bisschen enger stehen als im normalen Leben, aber ja. So, dass es gerade noch im Wohlfühlbereich ist. Ne? Mhm. Und mit den Händen, das mache ich wirklich mit jeder einzelnen Person individuell. Ich schaue mir halt an, was die anhaben. Ja. Wenn die zum Beispiel Frauen haben manchmal so ganz gute Blazer mit so aufgesetzten Taschen, dann können die, also das ist sehr individuell abhängig, aber das wird schon kurz einmal durchgecoacht.
Ja.
Ja. Und dann noch Menschen oder nennen wir sie auch mal Kunden. Mhm. Gestern hatte ich einen Job, das war glaube ich 3 Stunden lang Veranstaltung. Standardkunde von mir. Mache ich 30 Einsätze im Jahr. Und normales Briefing, kommst du in den und den Raum, wir haben hier eine Sitzung, machst du Fotos, so und so und so. Ja, okay, alles klar. Dann komme ich dahin. Und dann fand das Briefing vor Ort statt. Also, beziehungsweise ich habe ein Vorab-Briefing bekommen, aber das Detail-Briefing haben sie sich dann überlegt, machen wir dann mal vor Ort. Aber das haben sie mir auch erst da gesagt. Die 3 Stunden bist du gebucht, 1,5 Stunden geht ja nur die Veranstaltung. Wir dachten, dass du in den zweiten 1,5 Stunden haben wir allen Veranstaltungsteilnehmern angeboten, können sie sich neue LinkedIn-Fotos von dir schießen lassen. Was ich ehrlich gesagt nicht schlimm fand. Also ich fand es so ein bisschen überraschend, dass das dann so an mich, also so, ne, durch die kalte Küche vor Ort. Aber ich dachte, egal, es wäre nur gut gewesen, das vorher zu wissen, weil es ist jetzt ja dunkel draußen und hier sieht's auch überhaupt aus, alles, dann hätte ich einfach mal einen Blitz mitgebracht. Also nicht einen Aufsteckblitz hatte ich dabei, aber dann hätte ich einfach mal eine Softbox mitgebracht und dann hätten wir wirklich hier schön LinkedIn-Fotos machen können. Aber sowas ist dann so. Im Nachgang muss ich wieder sagen, ich mache dem Kunden eigentlich keinen Vorwurf. Die denken, also mir ist nochmal klar geworden, dass ein Kunde immer denkt, das ist ein Fotograf, der hat eine Kamera und damit kann der alles machen. Alles, was da auf der Webseite von dem zu sehen ist, der ist ja Fotograf. Der kann alles.
Ja, vor allen Dingen hat er diese Kamera.
Ja, er hat ja diese
Kamera. Der hat diese Zauberkamera. Das ist ja eine gute Kamera.
Ja. Und auf der Webseite, man sieht das ja auch, der macht so schöne Fotos. Da können wir doch abends um 18 Uhr mal mit von allen ein paar LinkedIn-Profilbilder schießen.
Ja.
Aber in einer dunklen Location.
Es war, von wie vielen Leuten?
Es war freigestellt. Am Ende waren es, glaube ich, habe ich, glaube ich, 10 Leute gemacht oder so.
Okay, das geht ja noch. Aber stell mal vor, es wären alle gekommen. Also ich finde, ein gutes Porträt zu machen, auch im Nachgang, ist schon ein anderer Aufwand als eine Reportage. Also müsste man eigentlich anders berechnen. Schon. Ne? Hätte man schon vorher ansprechen können. Aber auch das ist natürlich den Kunden nicht klar. Ja.
Genau, ich hätte das auch angesprochen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich ja, dann hätte ich zumindest eine Blitzanlage berechnet und so. hätte dann halt auch quasi eine Retusche eingepreist irgendwie, ne?
Ja, 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 das meine ich damit, ja.
Ja, ja, ja. Du, am Ende war ja alles, dank 1-2, 85-1-2 war mein Freund. Es wurde nämlich echt dunkel und dafür sind die Bilder dann noch ganz, ganz gut geworden. Also so, dass man jetzt auch wirklich, dass man sagen kann, okay, die kann man jetzt wirklich auch gut für LinkedIn benutzen. Die Fotos sind wesentlich besser als das, was sie vorher hatten. Aber man steht dann halt wirklich so als, du stehst halt als Fotograf, stehst du dann da, weil du möchtest ja auch eine gute Arbeit machen. Und dann kriegst du so ein Briefing vor Ort zugeworfen, denkst so, hättest du mir das nicht vor 2 Stunden sagen können, dann wäre ich einfach ganz anders vorbereitet gewesen. Das wäre für alle cooler. Aber ja, der ist Fotograf, der hat diese Kamera und damit kann man immer zu jeder Zeit alles machen.
Ja, verrückte Nummer.
So ist das.
Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hast du noch was auf dem Herzen?
Nö.
Ah. Dann, ja, was? Wo?
Ah, okay, alles klar. Ich habe gerade hier wir sprachen noch vorhin über die Kamera, Nikon Repair Rechnung bekommen, aber ist eine Nullrechnung. Auch schön.
Ja. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Gut, dann sag ich mal, sehen und hören wir uns beim
allerspätestens am Dienstag, nochmal der Hinweis, Dienstag, der 19.12.2023. Ab theoretisch, also Zoom offen, 19.30, Weihnachtsshow ab 20 Uhr auf Zoom. Und der Link und der Kenncode, beides in den Shownotes. Jeder
herzlich willkommen. Hast du gerade Weihnachtsshow gesagt?
Ja, war's doch immer, oder?
Ja, ich übe noch einen Flickflack. So. Und dann kommen wir mit Flickflack rein. Super. Ja, ich freue mich ganz sehr. Ich freue mich ganz sehr, sagt man so. Mhm. Besonders in Berlin. Nils, eine gute letzte Woche vor den großen Weihnachtsfeiern in der kommenden Woche.
Wünsche ich dir auch.
Bis dahin.
Ja, bis bald. Ciao, ciao.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo is on Tuesday. And I hope we'd see each other again.